Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.
Grüße aus Hamburg. Wir zeichnen noch in Hamburg auf. Hallo Laura, hallo Rabi, wie geht's euch?
Ganz gut, hi.
Ganz gut, hi. Ist es euch eigentlich zu kalt hier? Wie so der erste Eindruck?
Ja, auf jeden Fall.
Die paar Stunden, die wir hier sind?
Kälter als im Süden.
Aber die Sonne scheint.
Ja, heute schon. Haben wir so ein bisschen Glück gehabt tatsächlich. Können wir sonst auch nochmal nachfragen? Wir haben nämlich noch einen Gast und zwar Bülent Ugurlu. Schön, dass du mit da bist. Hallo.
Hallo. Und willkommen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Was war die Frage?
Wie ist das Wetter sonst so in Hamburg? Ist tatsächlich so das klassische Ding, was man im Kopf hat?
Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Also wenn man als Hamburger liebt man die Stadt um all ihre Vorteile, aber es nervt schon.
Der Regen
und so die Monate, gerade Januar bis März sind Monate, die sind so schwierig.
Aber ich glaube überall, oder? Dieses klassische.
Ich weiß nicht, wenn ich so meine Zeit in Marbella verbringen würde, so Januar bis März.
Ja, das hast du ja.
Du bist herzlich eingeladen, jederzeit.
Pass auf, nachher habt ihr irgendwie so den ganzen Wintermonate über komplett die Bude voll.
Ist kein Problem, wir stapeln uns gerne.
Wir werden drauf zurückkommen. Nein, Spaß. Du bist Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenkunde hier in Hamburg, auch mit eigener Praxisklinik. Bist du auch jemand, der viele Nasen natürlich auch operiert? Wenn du über die Straße läufst, guckst du dir als allererstes die Nasen der Leute an? Bist du da so fixiert oder?
Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Das hört man auch, wenn man jetzt irgendwo in eine Gruppe reinkommt und die Leute fragen einen oder lernen einen kennen und dann ist das so, dass du als erstes auf die Nase. Mach ich gar nicht. Man macht es nur dann, wenn die Nase, wenn das jetzt so eine extrem große Nase ist, ne, oder extrem auffällig, aber dann guckt jeder andere auch drauf.
Mhm. Okay, also nicht
nein, null.
Rhinophyme kenne ich auch noch.
Okay, und wie bist du überhaupt zur plastischen, ästhetischen Medizin gekommen und auch zur Medizin allgemein? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen.
Okay, das sind zwei Phasen zur Medizin. Ganz interessant. Ich wollte eigentlich als junger Mann gar nicht Medizin studieren. Ich habe das große Glück gehabt, zufällig in die Medizin reingerutscht zu sein, beziehungsweise auch so ein bisschen da reingelotst worden zu sein. Ich habe einen Mentor. Meine Mama hat früher bei einem Architekten geputzt, neben ihrer Fabrikarbeit. Und ich habe bei dem jobben dürfen. Und wir haben ein unheimlich tolles Verhältnis zueinander gehabt. Und es war wirklich ein großer Mentor, der unheimlich viel für mich und die Familie getan hat. Und nach dem Abi, ich habe im Übrigen ein tolles Abi gehabt.
Echt? Note? Durchschnitt?
Wirklich. In 1,1 oder 1,2. Irgendwie stark. Sowas. Wirklich. Ich habe ein gutes Abi.
Gut.
Ja, ich habe ein gutes Abi gehabt, obwohl ich jetzt nicht so der typische Lerner war. Und habe ein Stipendium für ein Wirtschaftsstudium in der Schweiz bekommen von irgendeiner Gesellschaft für I don't know. Und für mich war klar, ich gehe in die Schweiz und eine tolle Uni und ich wollte schon immer Wirtschaft studieren und dann habe ich aus dem Briefkasten kam auf einmal ein Berufungsbescheid von der Bundeswehr, sag ich, ja okay, wenn ich studiere, muss ich da nicht hin, aber ich frage mal meinen Mentor, den Herrn Möller, weil der hat so viel getan und ich war mir sicher, dass der sagt, klar, du gehst in die Schweiz und so eine Gelegenheit hat man kein zweites Mal.
Also bist du schon so mit so einer freudigen Nachricht
natürlich,
im Gepäck eigentlich dahin, hast gesagt,
natürlich.
Okay,
eigentlich wollte ich das jetzt. Eigentlich wollte ich angeben und sagen, hey, schau mal, ich hab so. Ne? Und Herr Müller sagte dann ganz trocken, ja, Bülent, du gehst zur Bundeswehr. Und dann dachte ich, oh mein Gott, bist du blöd, dass du den gefragt hast.
Ja.
Aber aus Respekt, ich muss echt sagen, aus Respekt und ich habe riesiges Vertrauen gehabt.
Mhm.
Habe ich keine Sekunde gezögert.
Ja. Aber
ich habe mich geärgert. Ja. Aber ich habe keine Sekunde gezögert und habe dann den Weg eingeschlagen, Bundeswehr.
Ja. Ich wollte gerade sagen, zeigt ja auch, wie viel du Respekt einfach vor ihm gehabt hast, dass du dann gerade so eine Entscheidung mit so einer entsprechenden Tragweite dann auch gesagt hast, nee, okay.
So, und der weitere Weg in die Medizin, Bundeswehr, nach 3-4 Wochen Grundausbildung kam mein Kompaniechef total verwundert und sagte, du hast eine Einladung von der Offiziersprüfbewerberzentrale in Köln. Wie kommt das? Hast du dich beworben? Oder? Ich sage, nö. Naja, irgendwann bin ich da gelandet und bin stolz drauf, weil es war schon relativ schwierig zu dem Zeitpunkt in Anfang der 90er Jahre dann tatsächlich diese Prüfung einmal zu bestehen. Und ich habe die Prüfung bestanden und mir wurden sogar mehrere Möglichkeiten eröffnet. Ich hätte Luft- und Raumfahrttechnik studieren können und wäre dann Pilot geworden. Eine Strahlflugzeuge. Klar, ich habe mich schon so im Fliegerkombi und Top Gun-Brille und so, habe ich alles schon gesehen und wusste, ja, du wirst Pilot. Und das andere war Medizin. Mhm. Und klar, mit großer Freude habe ich den Herrn Müller angerufen, noch aus Köln, und habe gesagt, Mensch, ich werde Pilot. Und ja, dann wäre dann noch die alternative Medizin, die sie mir vorgeschlagen haben. Und er sagte, du studierst Medizin. War das zweite Mal, wo ich mich geärgert habe, dass ich ihn gefragt habe. Und im Nachgang bin ich ihm so dankbar. Ich habe es nie bereut. Mhm. Ich bin so dankbar.
Ja. Hast du den Herrn Müller denn auch für weitere Entscheidungen in deinem Leben nochmal gefragt?
Ja, wir haben immer noch Kontakt.
Ja.
Er ist mittlerweile in der Altersresidenz, ist knapp unter 90 und mittlerweile ist es so, dass er mich auch eher auf Augenhöhe sieht. Für mich ist er Mentor, immer noch, nach wie vor. Und wir tauschen uns immer noch regelmäßig aus.
Ja.
An welcher Uni warst du denn eigentlich?
Ich war an der Universität, an der Elite-Universität Regensburg. Ganz interessant. Wenn man den Offizierslehrgang abgeschlossen hat, dann kommt man ins Medizinstudium. Und das Medizinstudium, die Bundeswehr hat an bestimmten Universitäten gewisse Kontingente. Und dann studiert man an so einer Universität, hat in den Semesterferien aber nicht so diese spaßige Semesterferien, sondern muss tatsächlich bei der Bundeswehr Dienste schieben. Und am Ende gibt es ein Auswahlverfahren. Ein Auswahlverfahren, bei dem man sich aussuchen kann, in Anführungsstrichen, welche Facharztrichtung es denn sein soll. Dazu gehört so ein Punktesystem. Und in diesem Punktesystem fliegen ganz viele Aspekte rein. Wie hat er sich seinen Vorgesetzten gegenüber verhalten? Wie selbst sportliche Prüfungen spielen da ein? Also so ein Punktesystem. Und wenn man besonders viele Punkte hat und es gibt wenige Facharztstellen, dann liegt man in der Reihenfolge weiter vorne. Und plastische Chirurgie gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Dementsprechend war der Gedankengang, okay, was kann ich machen? Und weil ich im Studium schon, das ist im Übrigen ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man im Studium eine Fachabteilung kennenlernt, der Chef total cool ist, die Kollegen super cool sind, dann hat man Bock auf diese Fachabteilung. Mhm. Und ich habe tatsächlich im Studium meine Doktorarbeit in der HNO geschrieben. Ich habe einen coolen Prof gehabt, ich habe coole Kollegen gehabt, das hat alles Spaß gemacht, im OP war es super. Und ich habe die Vielfalt an Eingriffen und die Vielfalt, die HNO bietet, kennenlernen dürfen. Und habe gesagt, okay, gut, ich entscheide mich für die HNO. Das Problem war nur, die Bundeswehr hat eine einzige Stelle gehabt für HNO. Es hat geklappt.
Ja. Und wo war dann der Switch in Richtung plastische Chirurgie, beziehungsweise, dass du dann auch jetzt dahin gekommen bist, zu sagen, ich sitze hier in Hamburg und habe meine eigene Praxis, meine eigene Klinik entsprechend?
Ja, bei der Bundeswehr hat man als Hals-Nasen-Ohrenarzt natürlich auch einen operativen Schwerpunkt. Und ich war in vielen Auslandseinsätzen und habe in diesen Auslandseinsätzen in unterschiedlichen Containern auf dem Feld, in Zelten Menschen, die Traumen erlitten haben, auch schwerste Traumen erlitten haben, einmal weiterhelfen können und habe natürlich zum einen versucht, das war so das allererste, das Leben zu retten, aber auf der anderen Seite auch, dass man diesen Menschen wieder ansehnlich macht. Es ist nicht die allererste Stufe. Die allererste Stufe ist letztendlich, man schaut, dass man den irgendwie wieder
funktional
zusammenkriegt. Ne? Ja, und dann, aber man bemüht sich natürlich auch. Also hat man die grundsätzliche Ausbildung dafür, dass man zu einem späteren Zeitpunkt sowohl funktionell als auch ästhetisch arbeiten kann. Der Facharzt, ich mache jetzt Werbung hier für den Facharzt für HNO, ist ein richtig toller Facharzt, bei dem man lernt, Nasen zu operieren, Traumen im Gesichtsbereich, Knöchern zu operieren, bei dem man im Prinzip durch Eingriffe im Bereich der unterschiedlichen Speicheldrüsen die genaueste Anatomie für Faceliftings etc. einmal kennt, bei dem man für Kinnimplantationen die Anatomie von vorne nach hinten einmal kennt, bei dem man hat mit Ohren zu tun, man kann Ohren anlegen, man hat mit dem Hals zu tun, man kann Necklifting machen, man kann ganz, ganz, ganz viele Sachen machen. Und dann gibt es ja zwei Fachgebiete in Deutschland. Das ist einmal die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, die mit einer zusätzlichen Ausbildung zur Facharztausbildung noch eine Spezialisierung für die plastische Chirurgie einmal anbieten. Bei der Bundeswehr hatte ich zuletzt zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt war halt die plastische Gesichtschirurgie und der andere Schwerpunkt waren schlafbezogene Atmungsstörungen. Ich habe während meiner Dienstzeit bei der Bundeswehr eine OP-Technik entwickelt für die Behandlung vom Schnarchen und des Schlafapnoe-Syndroms.
Snorlift, oder?
Genau, das Snorlift. Und habe mir gedacht, gut, da hat es einen guten Zulauf bei der Bundeswehr gegeben, da werde ich schon irgendwie überleben. Und als ich dann bekannt gegeben habe, kamen auch einige Kollegen auf mich zu und haben gesagt, komm, lass uns zusammen was machen. Und ein Kollege, auch senioriger Kollege, hat mich angesprochen und dann dachte ich, gut, das ist dann sicher ein guter Weg, wenn wir das zusammen machen. Haben eine Fläche gemietet in Hamburg und haben alles geplant und das sollte es dann sein, weil war ja auch irgendwo existenziell. Ich hatte keine Polster. Und bei der Bundeswehr gibt es keine riesige Abfindung. Die reicht für einen Kleinwagen. Und dann hat es irgendwie mit dem Kollegen nicht gepasst, von beiden Seiten. Wir haben beide festgestellt, wir sind beide Alpha und dann wir fressen uns auf. Also ist es möglicherweise keine gute Idee. Und dann hat er den Wunsch gehabt, dass er das alleine weiterführt. Habe ich gesagt, okay, mach das. Und dann stand ich auf einmal da und habe Angst gehabt. Und habe mir gedacht, das erste Mal, shit, was mache ich jetzt?
Also existenzielle Ängste dann auf einmal. Ne?
Natürlich nicht um mich. Ich habe zwei Kinder, die ich ohnehin in ihrer schönsten Entwicklungszeit so ein bisschen weniger begleiten konnte. Ich habe eine Frau. Ich habe, wie komme ich über die Runden? Und ich wollte nicht scheitern. Ich kann nicht scheitern, weder gegenüber meiner Familie, die so viel für mich getan hat, noch gegenüber all den Leuten, die einmal zuschauen und sagen.
Da, guck mal, liegt auf dem Boden so ungefähr.
Ja,
ne?
Ja, das war eine schwierige Zeit und mein verstorbener Vater hat mir eine derartige Kraft gegeben. Es gibt einen Tag, da haben wir uns unterhalten und er sagte, Junge. Und mein Vater hat mich nie gelobt. Es war nie genug. Musste immer besser sein. Aber dieser Tag hat mich angeschaut und gesagt, du siehst nicht gut aus. Du hast Angst. Du musst dir keine Sorgen machen. Zum einen, ich verspreche dir, du wirst erfolgreicher, als du es dir jemals erhoffen könntest und erträumen könntest. Und ich stehe hinter dir. Und das hat mir eine Bärenkraft verliehen. Und ich lebe immer noch von dieser Kraft, muss ich wirklich sagen. Jetzt wird es so ein bisschen sentimental, aber ich bin ein emotionaler Typ und ich liebe es auch, diese Storys für mich immer auch wieder aufzurufen, damit ich mich selber auch pushe. Und danach ging's los. Es gab dann kein Zurück mehr. Und dann habe ich mir gedacht, nach diesem Gespräch, okay, Bestlage Praxis. Also, fett rein, richtig, boom.
Achtung, hier komme ich so.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, also wenn du scheiterst, ist es doch scheißegal, ob du klein oder groß scheiterst.
Ja, ne? Ja, aber ist richtig.
Ja, also wenn, dann richtig groß scheitern. Ja. Und dann hat es angefangen. Und ich glaube auch daran, wenn man letztendlich einmal positiv an die Sachen rangeht, wenn man mit Energie an die Sachen rangeht, dann begegnen auf einmal so tolle Dinge. Ne, dann sieht man, das ist letztendlich diese selektive Wahrnehmung und der selektive Empfang von Dingen und auf einmal war die Welt ganz anders.
Auch der eigene Fokus irgendwie, ja, ne? Wie sehr man den Fokus nochmal schärfen kann und sich wirklich auch darauf versteifen kann, auf das, was man im Endeffekt wirklich erreichen möchte und go. So, also was soll einen aufhalten im Endeffekt?
Wann wurde aber aus Dr. Bülent Ogulu Drug?
Drug.
Das ist bam. Ja, weil so bin ich ja aufmerksam. Ich so, was ist denn das hier? Drug, ne? Cool, coole Stories, coole Insta, so viele Follower, Arzt, Alter, geil. Wann, ich glaube, das war so richtig der Durchbruch, oder?
Nein, Drug war schon immer Drug. Ich war in meiner Kindheit war ich Drug, ich war in meiner Jugend Drug, ich war immer war ich Drug. Drug ist.
Möchte ich letztendlich kurz erklären, was das ist.
Einfach Dr. Ogulu.
Ja, irgendwann hat mir.
Hat ein bisschen länger gedauert, jetzt habe ich es verstanden.
Nein, irgendwann hat tatsächlich eine Patientin auf sozialen Medien, ich habe an meinem Empfangstresen, habe ich hinten natürlich so ein fettes Logo, da steht Dr. Ogulu drauf. Ne? So Napoleon-Komplex-like. Ein richtig fettes Logo. Und dann stand diese Patientin davor und hat irgendwie ihre Arme so ganz komisch hoch. Und hat ein Foto machen lassen. Ich habe das nicht verstanden. Dann hat sie das so hat es gepostet und irgendwas dazu geschrieben. You are my. Und dann hat sie von Dr. Ogulu den Rest ab dem G mit der Hand abgedeckt und dann stand da You are my drug. Und ich so, bam.
Marketing.
Bam. Wie geil ist das denn?
Ja, gut.
Ja, und dann haben wir ein Logo dazu gebastelt und es hat mir so gut gefallen. Und ich dachte mir, das Logo, das ist der Hammer. Und aber Drug, diese Persönlichkeit, die du auf den sozialen Medien kennengelernt hast und die viel Unruhe in der Ärztewelt verursacht hat, die ist authentisch. Das bin tatsächlich ich. Das hat mir Spaß gemacht und mir macht es Spaß, wenn ich Menschen motivieren kann, wenn ich mich selber motiviere. Ich motiviere mich selber ja. Also das ist ja so, when you teach somebody, ist ja in der Medizin nicht anders. Wenn du jemandem was zeigst, lernst du selber am meisten mit dazu.
Ja, aber das ist ja auch, warum es funktioniert, ne? Ja, einfach weil es authentisch und echt ist. Ja. Und du schauspielerst dann ja auch entsprechend nicht irgendwas.
Ja, irgendwann mit dem Logo hat das natürlich so ein bisschen mehr Ausspielungsgrad bekommen. Aber Drug weiß schon immer.
Wenn wir nochmal zurück zur HNO dann auch irgendwie kommen, ich versuche gerade in meinem Kopf mir eine gute Überleitung auszudenken, aber würdest du sagen, so wie Drug irgendwo gewissermaßen ein Aushängeschild ist, sind auch beispielsweise die Nasen, die du dann jetzt im ästhetischen Bereich operierst, dein Aushängeschild?
Naja, das ist mein Schwerpunkt. Das ist eine Sache, die ich mit großer Leidenschaft betreibe, der ich mit viel akribischer Liebe nachgehe und das ist das, was ich am meisten mache.
Ist das dein Lieblingseingriff?
Ist mein Lieblingseingriff, ja doch. Ich fühle mich im OP sehr wohl und ich kann, das ist irgendwie manchmal wie Meditation für mich. Ich schalte auf einmal die Außenwelt ab und fokussiere mich dann auf das OP. Fällt und
Musik laut oder Musik
aus? Ich wollte gerade fragen, ob Musik läuft.
Das kommt immer drauf an. Es gibt OPs, also die erste OP, ich habe meine OP-Tage sind meistens so 3 Nasenkorrektoren. Bei der ersten OP gibt es keine.
Sag das so, als wären es wenig. Da draußen ist es viel.
Nein, bei der ersten Korrektur gibt es im Regelfall keine Musik.
Okay. Stille,
genau. Und dann bei der zweiten und dritten. Einmal gibt's meine eigene Liste und ich höre sehr gerne Rock, manchmal Metal.
Welches Lied läuft am häufigsten?
Paranoid, Black Sabbath.
Oh, ja, ja.
Kennst du?
Ja, ich muss es mir nochmal anhören, aber Black Sabbath auf jeden Fall.
Ja. Und dann beim dritten Eingriff gibt's eine Wunsch-Playlist, weil ich bin ja nicht allein im OP. Ich bilde mir auch nicht ein, dass ich das Recht hätte, alle anderen zu beschallen und mir die Musik auszusuchen, sondern dann dürfen sich die anderen eine Playlist aussuchen. Und dann läuft mal Schlager, dann läuft mal alles kann laufen.
Ich habe aber gehört, Apache läuft häufig.
Ja, Apache läuft tatsächlich auch. Ja, Apache läuft auch zwischendurch.
Man hat ja auch einen guten Drive, auch so vom Tempo irgendwie, was der Beat angeht, ist das schon so, dass jetzt nicht gerade ein... Schlager finde ich halt.
Die Spanier machen immer ihre
muss man mögen, kein jedem das seine. Aber nun gut. Was sind das für Patienten, Patientinnen, die zu dir kommen und nach einer Nasenkorrektur erfragen?
Okay, also zum einen würde ich grob unterscheiden zwischen Patienten, die noch keine Berührungspunkte mit einer Nasenkorrektur hatten, die sich aber damit auseinandergesetzt haben, viele schon Jahre. Und dann gibt es diejenigen, die einen oder mehrere Eingriffe schon hatten. Das sind die sogenannten Revisionspatienten. Mittlerweile haben wir unheimlich viele Revisionspatienten. Also ich habe lange Zeit so einen Schnitt von 25% Revisionspatienten gehabt. Mittlerweile würde ich sagen 35% sind Patienten, die zuvor in anderen Kliniken Eingriffe hatten und die für Korrektureingriffe kommen. Jede Altersstufe. Der älteste Patient, den ich behandelt habe, war ein 80-Jähriger. Bitte peitscht mich nicht aus, war total fit. Und das war sein Wunsch, ja, jahrzehntelang, dem man nicht hat nachgehen können. Und hat gesagt, ich möchte mir diesen Wunsch möchte ich umgesetzt haben. Jetzt irgendwo, ich komme nicht klar. Mhm. Warum ich das sage, ist, dass Nasenpatienten häufig Menschen sind, die das nicht aus ihrem Kopf rauskriegen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie ein Thema ist, was wirklich mit der Zeit wächst. Dann ist das so ein Ding, dann kann man es mal wieder beiseite schieben, weil man irgendwo anderweitig abgelenkt ist. Aber das ist was, das kommt immer wieder hoch. Und natürlich hast du, sobald du in den Spiegel guckst, auch was Nasen angeht, immer das irgendwie mit vor Augen. Ja,
ich kenne Menschen, ich kenne Patienten, mit denen konntest du gar nicht mehr reden nach einer Nasen-OP. Die hatten so einen krassen Bewusstseinsschub hatten. Es waren also wirklich von der Schüchternen, die sich immer so versteckt hat und nie auf Bildern zu sehen war, auf einmal komplett andere Person. Komplett. Es macht halt so viel aus.
Es macht ja auch was mit dem Gesicht. Also ja. Wenn du eine andere Nase hast, hast du ein Stück weit schon auch ein anderes Gesicht auf einmal und vielleicht dann auch dadurch eine andere Wirkung.
Und umgekehrt, wenn du es schon mal operiert hast, wo es vielleicht nicht so gut war. Es gibt viele Gründe, warum eine Nase nicht gut werden kann. Also wenn es im OP gut aussieht, bedeutet das nicht automatisch, dass es in ein paar Monaten gut aussieht, weil zum Heilungsverlauf gehören halt viel dazu. Und auch kleine Schläge, schlaf mal in der ersten Woche falsch, am besten auf dem Bauch, dann wächst die Nase auch schief.
Oh.
Und wenn die Nase schlimmer oder schlecht operiert aussieht, kann es für die Person halt umso emotional schmerzhafter sein wie zuvor.
Ja, klar,
und die Patienten dann nochmal zu revidieren, das ist halt viel schwieriger wie einfach so eine normale, nicht voroperierte Nase. Ja. Und das hat sich jetzt bei dir halt ziemlich gut herumgesprochen.
Ja, ich mach das auch unheimlich gerne, weil das ist natürlich nochmal auch chirurgisch eine tolle Herausforderung. Ja, dann nimmt man Rippenknorpel und schnitzt aus der Rippe auf einmal eine neue Nase. Mhm. Oder man nimmt Hauttransplantate, die man irgendwo aus dem Ohr gewinnt oder Knorpel aus dem Ohr. Das ist so eine wunderschöne Fusion aus chirurgischem Handwerk und aus Kunst und gerade bei der Nase. Aber so schön es auch ist, ich möchte hier nicht nur die Lichtseiten einmal darstellen, sondern ich möchte hier sagen, das ist für mich einer der schwierigsten Eingriffe der plastischen Chirurgie. Mhm. Und nicht nur, weil dieser Eingriff chirurgisch so fordernd ist, sondern weil die Nase ist mitten im Gesicht.
Ja.
Und der Nasenpatient ist jemand, der mit 80 sich noch Gedanken nach Jahrzehnten über seine Nase macht. Und dementsprechend ist der Nasenpatient manchmal auch eine Persönlichkeit, die nach dem Eingriff sehr autofokussiert ist.
Mhm.
Das heißt, der Spiegel wird ganz häufig nicht aus der Hand gelassen. Und die große Aufgabe des Chirurgen und des Nasenchirurgen ist, nicht nur ein herausragender Chirurg zu sein und nicht nur ein herausragender Künstler zu sein, sondern ein ehrlicher Freund und Helfer schon vor der Operation und im Rahmen der Aufklärung zu erkennen, ist der Patient, also in meiner Aufklärung, ich sage jedem Patienten, schauen Sie, ich habe eine sehr hohe Zufriedenheitsquote, über 90%, aber nicht alle. Nicht alle der Patienten, die ich behandle, sind glücklich. Und es gibt Patienten, bei denen ich nacharbeiten muss. Glücklicherweise sind es im Regelfall relativ kleine Nacharbeiten. Das heißt aber trotzdem nicht, dass sie oder du davon ausgehen kannst, dass du dir ein Wunschergebnis ausmalen kannst, mhm, und dass du davon ausgehen kannst, dass du ein bestimmtes Erscheinungsbild dir aussuchst.
Kommt ihr dann auch mit einem Bild von, ja, Promis und sagen hier, ja, Hailey Bieber, das, ja, ist meine neue Nase oder keine Ahnung, was es noch für, ja, für Beispiele, ja, gibt. Und kannst du den Leuten das anhand von Computertechnik und so weiter,
mach ich nicht,
auch vorher nochmal zeigen?
Mache ich nicht.
Okay.
Ich mach es nicht. Also ich mache seit 20, ich verliere bestimmt viele Patienten, weil ich keine Simulation anbiete. Ich biete aber bewusst seit 20 Jahren keine Simulation an.
Kann ja auch im OP anders werden, oder?
Nein, nicht nur deswegen, weil das also eine Simulation heißt nicht, dass mein OP-Ergebnis besser wird. Mhm. Zum einen. Zum zweiten ist ein Verkaufsargument. Ich bin kein, natürlich verkaufe ich irgendwo immer, wenn ich dem Patienten eine Aspirin gebe und sage, seine Kopfschmerzen gehen weg und er nimmt mir das ab und nimmt die Aspirin, ist es Verkauf. Aber ich möchte dem Patienten nicht anhand von irgendwelchen Bildern sagen, okay, gut, das ist deine Nase. Woher weißt du denn, wie ich operiere, wenn ich so ein super-duper Photoshop-Star bin? In vielen Praxen, ja, läuft es so, sagt der Arzt auf Knopfdruck hier, Arzthelferin, hier, mach da schon mal das Bild. Und dann ist die Arzthelferin die mögliche, in der Türkei läuft es ganz häufig so, bei Kollegen, dass dann die Arzthelferin einmal diese Simulation macht. Die hat das dann auch einmal drauf. Und dann ist es ein Verkaufsargument. Wenn ich, stell dir vor, ich bin ganz, ganz junger Chirurg. Ich noch vor 17 Jahren, 18 Jahren und du kommst zu mir und sagst, ich möchte eine Nasenkorrektur haben und ich zeig dir das, was ich auf Photoshop richtig geil erarbeitet habe und sag, ey,
das
Digi, das wird's. Ne? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dieses Foto schaust und sagst, ja, die wollte ich schon immer. Die ist riesig.
Ja. Aber kann das nicht auch eine Motivation sein, so für einen Operateur zu sagen, okay, ich muss da auf jeden Fall irgendwie hinkommen?
Natürlich mache ich das.
Sodass du schon auch, ja, selber
das,
natürlich eine bildliche Vorlage hast.
Ich mache das für mich, ich mache es nicht für,
ja,
den Patienten.
Ja, okay.
Natürlich, jede OP wird akribisch geplant. Mhm. Am Tag der Besprechung, am Tag der OP, es werden mehrere Gespräche immer stattfinden und man hat eine eindeutige OP-Planung. Das heißt aber nicht, dass man, also ich bin kein Freund dieser Simulation. Ja, ganz. Mhm. Aber, jeder Patient hat das Recht, einmal zu wissen, welche Handschrift hat mein Chirurg. Du kannst ein herausragender, super duper, toller Superman-Chirurg sein und trotzdem Ergebnisse erzeugen, die dem Patienten nicht gefallen, weil du ein anderes Verständnis für Schönheit hast.
Ja, ja,
okay. Deswegen ist es wichtig, dass der Patient mal sieht, was macht er eigentlich so. Und jetzt im Zeitalter der sozialen Medien haben Patienten Zugang.
Aber dann ist es ja eigentlich schon auch ein Stück weit einfacher, weil das selektiert ja schon am Anfang. Ne? Das heißt,
natürlich,
du hast ja schon auch die Leute, die deine Arbeit kennen, irgendwo.
Genau, genau. Jetzt hat man natürlich, der Patient sollte natürlich auch darüber nachdenken und sagen, hey, klar, der zeigt mir nicht jedes Foto, sondern der zeigt mir nur die Fotos, die er selber toll findet.
Mhm.
Wenn man jetzt nur 10 Fotos da drauf hat, dann ist das so eine Sache, dann ja, aber wenn man jetzt hunderte von Bildern da drauf hat, dann ist es, glaube ich, schon so ein bisschen Proof für den Patienten, dass man sagt, okay, ich glaube, da kann ich mich schon so drauf verlassen. Und was ich meinen Patienten oder zu Vorgesprächen immer sage, bring mir bitte 2-3 Bilder von Nasen mit, die dir gefallen.
Mhm.
Ja, ich möchte nicht, weil ich dir verspreche, dass ich diese Nase in dein Gesicht, ich möchte einfach nur wissen, ob wir ästhetisch gleich ticken, ob du realistische Vorstellungen hast.
Mhm.
Manchmal kommen Patienten und sagen, Herr Doktor, ich liebe Ihre natürliche Arbeit.
Mhm.
Und ich sage, ja, vielen Dank, das ist mir auch total wichtig. Hast du so ein Bild mal, wie welche Nase du toll findest? Und dann zeigen sie mir irgendeine Nase, wo ich mir denke, das ist doch nicht natürlich. Da regnet's doch rein in die Nase. Ne?
Ja.
Aber und dafür ist es ganz toll. Und ich muss sagen, ich fahre ganz gut damit.
Ja.
Ich bin auch keiner, der zum Beispiel vorher, nachher ist in anderen Bereichen super.
Mhm.
Bei den Nasen finde ich das
individuell einfach.
Ja, finde ich das schwierig.
Und wie würdest du sagen, was ist so deine Handschrift?
Meine Handschrift ist meine oberste Prämisse, würde man sagen, ist es sicherzustellen, dass man ein bei Frauen sehr weibliches Erscheinungsbild bekommen kann, wenn man das möchte, ohne dass man die Natürlichkeit verliert. Und das hört sich jetzt einmal. Ich würde sagen, ich bin dann erfolgreich, wenn ich selbst bei einer Riesentransformation es erreiche, dass selbst nahestehende Angehörige nicht sehen, dass man operiert ist.
Ja. Und wo ist dann der Unterschied bei Frauen und Männern? Also machst du, keine Ahnung, breiteren Nasenrücken?
Keine Ahnung. Ja, es gibt ja klare Unterscheidungen. Ja. Ne? Gibt's schon. Es gibt eine Mathematik der Nase und des Gesichtes. Ja, ich bin jetzt auch nicht jemand, der strikt nur nach mathematischen, weil jedes Gesicht ist individuell und muss individuell beleuchtet werden. Aber klar, es gibt immer Unterschiede im Verlauf des Nasenrückens. Gerade die Übergangszone des Nasenrückens in die Nasenspitze ist so ein Punkt. Wie sind die Winkeleinstellungen? Der Mann hat eine ganz andere Brauenpartie und die Brauenpartie wird auch irgendwo so ein bisschen über die Nasenwurzel. Also es sind schon große Unterschiede.
Ja. Ja. Wie viele Patienten schickst du weg? Schickst du welche weg?
Natürlich. Also wenn ich keine Patienten wegschicken würde, glaube ich, wäre ich jetzt in der Nervenheilanstalt. einen nicht unbeachtlichen Teil, ich würde sagen 30%. 30%. Und das ist ein organisatorisches Problem. Also da fasse ich mir immer an die eigene Nase und sage, ich kommuniziere nicht gut genug.
Nach außen meinst du?
Nach außen, natürlich, weil es kommen immer wieder Menschen mit Wünschen, die man so nicht erfüllen mag oder die man so nicht erfüllen kann. Die haben unrealistische Vorstellungen oder sie benehmen sich komisch. Passiv-aggressive Persönlichkeiten gehören nicht
auf den OP-Tisch.
Ach krass.
Natürlich nicht.
Ja. Also du natürlich hast auch eine rote Liste sozusagen.
Natürlich nicht. Also wir haben ja in der Praxis, das ist so aus der Schublade, wir haben ja in der Praxis auch letztendlich so Warnsignale, die nicht nur von mir, sondern auch vom Personal einmal war. Mhm. Wir haben so bestimmte Sachen, die dann gleich untereinander kommuniziert werden und die No-Go darstellen.
Zum Beispiel?
Also wenn...
Wenn jemand
schon zu Beginn unfreundlich ist zu einer meiner Mitarbeiterinnen, wird der nicht operiert.
Ja.
Wenn jemand im Wartebereich unfreundlich ist oder eine auffällige Art der Kommunikation hat, wird nicht operiert. Wenn jemand auf dem Stuhl sitzt und sehr distanzlos ist oder wenn ich sage, das können wir so nicht darstellen, das tut mir leid. Und dann merkt man, wie der Patient, obwohl man es eigentlich gut mit ihm meint und sagt, hey, ich bin nicht der richtige Operateur. Ich kriege das nicht in deinem Sinne umgesetzt. Und dann merkt man, auf einmal ist er verärgert und sagt, warum, wie? Warum machst du mir keine Mickey-Maus-Knopfnase? Ja, tut mir leid, ich kann das nicht.
Ich hätte aber gerne meine Sprungschanze,
ja.
Gleiches gilt aber doch auch, wenn jemand kommt und sagt, ja, die letzten drei Operateure waren alle gar Idioten, aber du bist der Beste, du kriegst es hin, du bist mein Retter.
Also, ich sag hier ganz laut, das können sehr wenige Ärzte über sich sagen, ich sag's hier ganz laut, wenn irgendein Arzt jemals, egal ob im Inland oder Ausland, behaupten könnte, der Dr. Ugurlu hätte irgendeinem Patienten gegenüber irgendwann mal bestätigt oder irgendwas Unnettes über einen Arzt gesagt, dann höre ich sofort mit dem Beruf auf. Und das ist eine wichtige Nachricht von meiner Seite an die Patienten. Wenn ihr irgendwo in einem Wartezimmer sitzt, ihr habt eine Nasen-OP gehabt und ihr beklagt euch, weil der letzte Operateur ganz, ganz, ganz schrecklich war. Und da ist jemand, der unheimlich viel Verständnis für euch hat und euch bestätigt und dann schlechte Worte, ohne dass er den Sachverhalt kennt, dann lauft weg.
Ja.
Dann lauft weg. Das darf es so nicht geben. Und das, was du sagst, wenn zu mir jemand kommt, ein Patient, und zieht die letzten Operateure durch den Dreck. Ja, ich kann es ja nicht nachvollziehen, aber dann bin ich der Nächste. Ja, ich bilde mir nicht ein, dass ich jemand bin, der letztendlich nicht auf der Liste des Patienten als Nächster dasteht.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe nicht nur glückliche Patienten, ich habe auch unglückliche Patienten. Und ich habe sicherlich glücklicherweise einen sehr, sehr kleinen Anteil, aber ich habe auch Patienten, die mich sicherlich nicht mögen. Mhm. Ja, das mhm. muss man sagen. Und das ist klar. Ich spreche jetzt von einer Liga an Apparateuren, die gute Leistung. Und man spricht von einer sogenannten Revisionsrate, ganz wichtig auch für Patienten. Es gibt im Bereich der Nasenkorrektur, gibt es so gewisse Orientierungspunkte, was so die Revisionsrate, wie hoch, wie viel Prozent der Nasen, die ich operiere, muss ich nochmal anfassen. Mhm. So, und wenn man da als Operateur so unter 10% liegt, dann ist man schon ganz, ganz oben mit vertreten. Dann ist man schon Champions League. Mhm. Und wenn man da so bei 6% oder so liegt, dann ist man Finalist Champions League. Und viel mehr
geht. Leverkusen ist man dann.
Ganz ehrlich, viel mehr geht auch nicht. Mhm. Also wenn jemand sagt, nö, bei mir alles, natürlich, das kriegen wir 100% dargestellt. Garantiert. Dann hört man das manchmal als Patient gerne. Aber es ist scheiße. Es ist gelogen. Mhm, das geht nicht.
Das stimmt.
Ja, und die Statistik sagt, der beste Operateur der Welt, wenn es einen solchen geben sollte, der beste Operateur der Welt, wenn der 100 Eingriffe macht, dann verursacht er 6 unglückliche Menschen. In der Nasenchirurgie. In der Nasenchirurgie. Und das ist...
Der beste der Welt.
Und es ist nicht wenig, ne?
Ja. 6 von 100?
Ja, 6%.
Ja, doch.
Das ist nicht wenig.
Ja. Nee, definitiv. Ja, wenn man sich, vor allem, das ist ja auch eine Anzahl an Leuten, die kann man sich irgendwo noch im Raum vorstellen und dann.
Ich entschärfe das Ganze. Und bei diesen 6% geht es nicht um Katastrophen. Beim besten Chirurgen der Welt geht es nicht um Katastrophen, sondern es geht um Dinge. Ich hatte gerade auch gesagt, man ist als Patient nach einer Nasenkorrektur sehr fokussiert. Also man schaut jeden Tag, manchmal hat man 2 Spiegel in der Hand, damit man die Nase aus allen möglichen Perspektiven und dann macht man aus allen möglichen Winkeln dann auch Fotos und schaut, gibt es da irgendwo eine Schattierung? Herr Doktor, es kommt vor, Herr Doktor, meine Nase ist schief. Oh, komm rein, lass mich einmal draufschauen. Dann gebe ich den Spiegel in die Hand und ich gucke drauf und denke mir, ich sehe es jetzt nicht wirklich und frage die Patientin und gebe ihr den Spiegel und dann besprechen wir, bist du glücklich, bist du zufrieden? Ja, ich habe so eine große Nase, die war ja total schief und so. Aber, Herr Doktor, alles gut, aber... Ich sage, ja, zeig mal, was meinst du denn genau? Ja, hier sieht man das gar nicht. Wenn ich im Aufzug bin, wenn ich im Aufzug bin, ja. Klar, also soll ich jetzt den Aufzug reparieren? Soll ich eine andere Linse davor spannen? Oder, und das sind nicht, also ich mache mich jetzt bitte nicht missverstehen, ich mache mich nicht über den Patienten lustig. Das sind Patienten aus allen Bildungs-, Gesellschaftsschichten. Wenn man Patient ist, der an der Nase operiert, dann hat man, wenn man nicht gut vorbereitet ist, landet man in so einem unterschiedlichen psychologischen Pfad. Ne? Ja. Und dann fängt man an, jeden Tag.
Ja. Ne? Ja, klar, man ist ultrasensibel für das Thema. Patient. Das ist wie, wenn man sich sagt, okay,
absolut.
Ich kaufe mir ein neues Auto und mir schwebt ein weißes Auto vor. Auf einmal fährst du durch die Stadt und siehst nur noch weiße Autos um dich rum.
Meine häufigste Nachkorrektur ist zum Beispiel kleine Unregelmäßigkeit auf dem Nasenrücken. Und ich sage dem Patienten, also ich entscheide, ich bin der Boss, ich entscheide, ob ich das mache oder nicht. Mhm. Okay? Das sage ich dem Patienten vorher und der unterschreibt auch dafür, dass ich letztendlich entscheide. Und wonach entscheide ich denn? Ganz wichtig, zuhören. Ich entscheide danach, ob das Risiko einer Verschlechterung höher sein könnte als die Chance einer Verbesserung. Ja. Erstens. Zweitens, ein weiteres Entscheidungskriterium ist, wenn die Störung, die man wahrnimmt, nicht nur von einem selber wahrgenommen wird, sondern auch von unabhängigen Dritten als störend empfunden werden würde. Das heißt, deine Nase ist schief und es fällt nur dir auf und keinem anderen. Und wenn ich hier eine Gruppe von 10 Leuten hätte und die dich nicht kennen und nicht wissen, was der Hintergrund ist, und ich sage, bei Susanne, was fällt dir auf? Und keiner von diesen 10 würde auf die schiefe Nase kommen, dann ist es kein Grund, sie anzufassen.
Ja. Hat dir das auch schon mal schlaflose Nächte bereitet?
Ja,
dass du gedacht hast, boah, mache ich das jetzt oder nicht? Oder hätte ich es vielleicht doch noch machen sollen? Und Also das natürlich, einen, das also natürlich ich, auch in so ein innerliches
schlaflose Nächte habe ich viele gehabt. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte. Plastische Chirurgin, sehr erfolgreich, lässt sich die Nase von mir operieren und hat eine sehr dicke Haut, sehr dünnen, wabbeligen Knorpel und sehr schwierige Nase. Ich habe sie gut darauf vorbereitet. Nein, brauchst du mir alles nicht erzählen. Doch, ich erzähle dir gerade auch, weil du Kollege bist, erzähle ich dir genauso wie wenn du jeder andere. Wir machen die Aufklärung so, bereite dich darauf vor. Das wird aufgrund der dicken Haut, da musst du halt durch eine Zeit auch durch. Dann operiere ich die Nase und eine Woche später ist meine ärztliche Kollegin, erfolgreiche plastische Chirurgin, die sagt, oh Mensch, Nasenpatienten sind so schwer, ich bin doch nicht bekloppt, brauchst mir alles nicht erzählen. Eine Woche später bei mir auf dem Stuhl, ich nehme den Gips ab und ich denke mir, wow, ey, die ist ja super, super schnell auch, was den Abschwellprozess betrifft. Sie guckt in den Spiegel, fällt mir um die Arme und ist so glücklich. Eine Woche später kommt sie zur Kontrolle, das gleiche Szenario, wir nehmen die Tapes ab, wahnsinnig glücklich. Einen Tag später, um 18 Uhr macht die Praxis zu und dann kommt meine Assistentin und sagt, Mensch, die Frau so und so hat gerade angerufen, die ist noch am Telefon, da geht's gar nicht gut. Die sagt, sie könnte so nicht mehr leben. Und ich sag, gib mir mal das Telefon. Dann sag ich, was ist was passiert? Mhm. Meine Nase sieht aus wie ein Rabe. Das kann ich nicht mehr. Ich so, hast du gerade gesagt, so kann ich nicht leben? Wo bist du? Ich schicke dir, das ist ein Notfall. Ich schicke dir jetzt als psychiatrischer Notfall schicke ich dir einen Rettungswagen.
Ja
weil du kündigst gerade irgendwie indirekt was an. Ja. Nein, so ist es nicht gemeint. So ist es. Ganz ehrlich. Geht's dir gut? Ja, aber ich kann so. Okay, pass auf, wir lösen das. Du kommst morgen gleich früh vorbei, ich guck mir das an. Die gesamte Nacht habe ich nicht schlafen können, weil ich mir gedacht habe, ist der Knorpel vielleicht, irgendwas kann dem passiert sein. Ich habe sie doch vor 2 Tagen noch gesehen. Das sah doch alles so gut aus. Und dann macht man sich so Filme, was ist da passiert? Ist der Knorpel, ist die Naht, hat sich vielleicht gelöst? Was ist denn das Problem? Und dann kommt sie am nächsten Tag und nimmt ihre Maske ab und grinst mir ins Gesicht und lacht und und dann gucke ich auf die Nase und denke mir, die sieht genauso aus wie vor 2 Tagen, vielleicht sogar noch einen Ticken abgeschwollener und besser. Und dann sage ich, was ist denn das Problem? Entschuldigung. Dann zeigt sie mir ein Foto. Sie hat ein Selfie gemacht mit dem Handy und das hat sie irgendwie so schräg oben gehalten und ja, so eine Linse aus unterschiedlichen Perspektiven sieht manchmal nicht, also ich habe Fotos, wo mein Kopf aussieht wie eine Bockwurst. Mhm. Ne, und ich denke mir, das ist doch nicht mein Kopf, wie geht denn das denn? Ne? Und diese Patientin hat tatsächlich als plastische Chirurgin Panik geschoben, weil ihre Nase auf diesem Foto ganz, ganz komisch aussah.
Aber ja, und das zeigt doch nochmal, wie emotional behaftet das Ganze
ja, und das ist, ne? Da hat man schlaflose Nächte. Schlaflose Nächte hat man als Chirurg. Genau. Immer, wenn man operiert, man hat eine unheimlich hohe Verantwortung. Unheimlich hohe Verantwortung. Ich habe den allergrößten Respekt vor allen Chirurgen, weil man geht nach Hause und lässt den Patienten nicht alleine. In Gedanken ist man immer bei seinem Patienten. Mhm. Ja. Und dementsprechend, natürlich gibt es die ein oder andere schlaflose Nacht, die unbegründet ist. Aber wir sind wir als Chirurgen und als Ärzte, weil wir wahrscheinlich die Kraft dazu haben, diesen Druck auch zu tragen. Das ist ein großer Druck.
Und wie viel können die Patienten selber dazu beitragen? Also nach einer Nasen-OP, was darf ich machen, was darf ich nicht machen? Ja. Auf dem Bauch schlafen, prinzipiell keine gute Idee.
Also man kann unheimlich viel selber dazu beitragen. Ich sage zu meinen Patienten, 80% der Arbeit habe ich erledigt, 20% liegen bei dir. Wenn du die 20% nicht gut behandelst, dann steigt das Risiko für Probleme, die wir haben können. Das fängt an mit der Pflege. Ja, also nach einer Nasenkorrektur geht es ja nicht nur um schönes Erscheinungsbild, sondern wir wollen auch eine gute Funktion haben. Ja, und die gute Funktion, die muss letztendlich auch irgendwo gestützt sein. Risiken, Komplikationen wie Blutungen müssen minimiert werden, indem du gut pflegst, indem du deine Salbe benutzt, indem du dein Öl benutzt, indem du deine Nase regelmäßig ausreinigst. Schwellungen gehen schneller, indem du die Massagen, die ich dir aufgetragen habe, einmal genauso ausführst, in der Länge, die ich dir einmal mitgeteilt habe, indem du vielleicht in den ersten 10 Tagen ein zweites Kopfkissen benutzt oder wenn du das Kopfteil etwas anheben kannst, vielleicht zwischen 10 und 30 Grad erhöhte Kopfposition hast. Du kannst unheimlich viel selber dafür tun, indem du deine Nase gerade bei dicker Haut, gibt es auch unterschiedliche Studien dazu, 4 bis 6 Wochen tapest.
Das machen viele nicht.
Ja, viel längeres Tapen ist dann individuell, aber es gibt viele Dinge, die der Patient selber tun kann. Ne? Und wenn der Patient das nicht tut, dann ist das Risiko, dass man halt Abweichungen von dem Idealergebnis hat.
Und das verstehen die Patienten auch?
Ja, doch. Okay. Natürlich, das sagt man dem Patienten auch vorher. Das erklärt man vorher, nicht nach dem Eingriff erst, sondern man sagt, pass auf, da kommt auch eine Verpflichtung auf dich zu.
Oh, hab ich ganz vergessen.
Kommt eine Verpflichtung auch auf dich zu und dann, ja.
Okay.
Kleine Anekdote. Die Laura hat eine Patientin gehabt.
Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
Die beim Friseur.
Ach so, ja.
Erzähl mal.
Oh, die kenne ich sogar auch. Die kennst du auch. Aber ich will sie nicht erzählen, ich bin bei Geschichten und so lustigen Storys
erzählen. Ja, wir machen ja in Spanien viele Po-Implantate. Das heißt, 6 Wochen nicht sitzen. Und ich gehe Samstag zum Friseur, denk mir nichts,
guck nach rechts. 3 Tage nach der OP. 3 Tage nach der OP.
Guck nach rechts. Und dann sitzt da meine Patientin. Die so, oh, hi, Doctor. Und ich so, what are you doing here? Und sie so, ja, ich wollte nur schnell meine Extensions rausmachen lassen. Und ich guck den Friseur an. Ja, ja, die ist erst seit 2 Stunden da.
Shit. Ja, aber so ist es.
Ja, genau so ist es.
So ist es. Ja. So ist es. Das ist, also eine OP ist für den Patienten auch eine Maßnahme, wo man diszipliniert vorgehen muss. Und wenn man diszipliniert vorgeht, dann verringert man das Risiko für Abweichungen von der Norm.
Ja, ja. Und wie schmerzhaft ist das Ganze? Weil auch gerade Nase, also ich meine, jeder weiß, der sich mir richtig blöd die Nase gestoßen hat oder der Geschwister hat, dass das schon gut wehtun kann und dass das Nase auch so ein...
Trugschluss.
Wie? Kann ich wehtun?
Nein, also ich... Meine Patienten... Wo kommt ein... Oh Mensch, Tatütata. Okay, also meine,
passt zum Thema.
Ja, die sind nicht nur meine Patienten. Ich höre das auch bei anderen Kollegen. Ich würde sagen, zu 95% haben sie keine oder kaum Schmerzen. Viele nehmen nicht mal die Schmerzmedikamente. Das liegt zum einen daran, dass man unmittelbar nach der OP, während der OP benutzt man so langwirksame Lokalanästhetika. Das ist im Prinzip wie beim Zahnarzt die Betäubungsspritze und dann gibt es da auch eine langwirkende Version davon. Ne? Ja. Einmal benutzt man für die Zeit nach der OP die ersten Stunden sowas und zweitens, man arbeitet mit Präzisionsinstrumenten, indem man den Knochen nicht mehr so präpariert und beschneidet, dass da letztendlich noch Spielraum ist. Ja. Und Tamponaden werden im Regelfall nicht mehr benutzt und, und Tamponaden machen den Großteil der Schmerzen aus, finde ich. So dass Schmerzen nicht das Problem sind.
Okay.
Auch wenn die Patienten teilweise so aussehen, als müssten sie Schmerzen haben, weil sie blau, grün, gelb, verschwollen und teilweise kleine Mikroeinblutungen im Bereich der Augen. Dann denkt man, der muss doch Schmerzen haben und leiden. Und der Patient kommt und sagt, hey, ist unglaublich. Ich fühle mich total gut.
Ja, okay. Und wie sieht's aus mit so einer brutalen Vorstellung, die man selber hat? Da ist einer mit Hammer und Meißel, der mal schön erst den Knochen durchkloppt. Ist das noch so? Also jetzt flapsig formuliert, ne?
Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Knochen zu bearbeiten. Einmal gibt es ultraschallgesteuerte Instrumente, mit denen man den Knochen durchschneiden kann. Dann gibt es Instrumente wie Mikrosägen, sowohl elektrisch betrieben als auch handbetrieben. Dann gibt es immer noch Hammer und Meißel. Ein scharfer Meißel ist nicht unbedingt traumatischer, als wenn man Instrumente einsetzt. Glücklicherweise arbeiten wir bei uns oder ich mit allen Möglichkeiten und suche mir für den Patienten einmal das aus, was ich für ihn am richtigsten halte.
Ja. Was sind im Moment so aktuelle Trends, die du erlebst? Gibt es sowas auch bei Nasen?
Ja, also ich würde sagen, es ist ein erfreulicher Trend, ist nicht nur bei der Nase, sondern im Gesamten habe ich den Eindruck, was das Gesicht betrifft, werden die Leute weniger extrem.
Also es pendelt sich ein, ne? Da wo man...
Ja, weniger extrem, also so diese... ich möchte jetzt einen sehr großen Schwung haben und
Michael Jackson.
Also. Ja, das wird, das, also es wird weniger. Das hat, das ist vielleicht auch selektive Wahrnehmung, weil man mit der Art und Weise, wie man operiert, weil man mit der Art und Weise, wie man kommuniziert in den sozialen Medien, natürlich auch nur die zieht, für die das interessant ist. Ne? Wenn ich jetzt hier sage, hey, ich operiere keine super Schwung und diese super Barbie-Darby-Nasen, dann fühlen die Leute, die da reinhören, sich auch nicht angesprochen von mir. Und vielleicht nehme ich das nur so wahr, aber das wäre der Trend. Heutzutage ist mehr Natürlichkeit.
Ja. Was war zum Schluss noch die Frage, dein schönstes Patientenerlebnis?
Mein schönstes Patientenerlebnis, ich habe ganz viele schöne Patientenerlebnisse. Ich habe heute erst eine Nachricht gekriegt, die lese ich euch gerne vor.
Oh ja.
Ja, schau mal, ich habe hier eine Nachricht auch eine bekommen. Nase? Das ist mal eine Rekonstruktion im Bereich des Auges, aber regelmäßig, also man kriegt, und das baut einen auf, das ist halt das, was, schau hier, mein lieber Kollege schaut mit rein. Hallo Dr. Ugurlu, ich bin die so und so von der Lidtransplantat-OP, der komplizierte Eingriff. Ich wollte mich von Herzen bedanken, obwohl das Lid noch nicht vollständig verheilt ist, sieht man jetzt schon einen riesigen Unterschied. Ich habe 9 Jahre gewartet und immer geweint, wenn ein Arzt mir abgesagt hat, weil sie alle Angst hatten, das Transplantat und seine Funktion zu zerstören. Du hast mir den Wunsch aber erfüllt. Mir geht's jetzt schon besser und es sieht jetzt schon toll aus, aber ich freue mich schon auf unseren nächsten Termin.
Ach schön.
So, ja. Und auch bei Nasen, wenn man letztendlich einmal weiß, dass mein lieber Kollege hatte das gerade, der Rabbi hat das gerade auch einmal erzählt, man bei den richtigen, bei der richtigen Auswahl macht man was ganz, ganz Tolles mit den Menschen.
Das glaube ich.
Macht man ja, was ganz, ganz Tolles und sie sind sehr dankbar.
Ja.
Sie sind sehr dankbar. Sie fallen einem um die Arme. Man hat über Jahrzehnte ein Verhältnis, freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Die vergessen das nicht. Und ich vergesse meine Patienten auch nicht. Man muss auch irgendwann abschließen. Nasenpatienten dürfen dann auch abschließen. Und weil man auch als Nasenpatient nach 4, 5, 6 Jahren kann man dazu neigen, um zu schauen, okay, aber da ist jetzt nochmal eine Schattierung.
Never ending story. Ja. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank an der Stelle, dass du heute bei uns hier warst und dir die Zeit genommen hast. Habt ihr noch ein paar Abschlussworte?
Eigentlich nicht.
Hast du noch was, was dir auf der Seele brennt, wo du jetzt nicht schlafen kannst, wenn du das hier heute nicht gesagt hast?
Also ich bedanke mich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich habe das als sehr, sehr hilfreich und toll empfunden und möchte hier auch als aus chirurgischer Perspektive sagen, dass viel Aufklärungsarbeit beim Patienten stattfindet. Unsere Aufgabe ist es nicht, den Patienten dazu zu motivieren, Eingriffe vorzunehmen, sondern unsere Aufgabe ist es, Patienten eingehend zu informieren, um zu schauen, ist man überhaupt richtig, will man das Richtige.
Ja.
Und ich glaube, das haben wir heute ganz, ganz toll gemeinsam ausarbeiten können. Definitiv. Danke.
Word. Kannst du vielleicht auch nochmal am Ende sagen, wo finden wir dich bei Insta, beziehungsweise Rabbi, das kannst du auch sagen.
Ja, entweder auf Instagram, Dr. Ugurlu, oder
Dr. Punkt, oder?
Oder? Nein.
Nicht, dass wir es jetzt falsch
sagen. DR-Unterstrich.
DR-Unterstrich.
Ist das eigentlich
unheimlich schwer, dich zu finden auf Instagram?
Ja, das ist wahrscheinlich schwierig, ne? Weil meine Unterschrift, Unterstrich, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also DR-Unterstrich und dann kommt UGURLU. Aber wenn man den DR-U macht, dann komme ich schon.
Ja.
Also DR-U.
Oder auch Livion.
Oder Livion. Okay, ihr findet uns.
Livion Clinic.
Livion Clinic. Und zur Not verlinken wir ihn euch auch. Dann findet
das werden wir auf jeden Fall machen.
Genau. Unter The Beauty Bus unterstrich
Podcast. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
The Beauty Bus. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabbi.